Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Friedensprozess in Kolumbien. Der geplatzte Umwelttraum. Ein Feature von Martina Weber und Jochen Dreyer.
Da, one very close. Just behind the tree now. Going right.
Yeah. Got it.
Actually, this one even in the Latin name is Ara Militaris.
Military Ara? Así?
Sí.
Porque militar.
Ah, because of the color.
Ein Schwarm Papageien, Soldaten Aras, fliegt in der Ferne über das Gebirgstal und verschwindet wieder im Dickicht des Dschungels. Ihr hellgrünes und türkisblaues Gefieder zeichnet sich nur leicht von den unterschiedlichen Grünschattierungen der Bäume ab. Mit den Ferngläsern sind sie jedoch gut zu beobachten. Wir sind mit einer Gruppe VogelbeobachterInnen im trockenen Tropenwald des Perijá-Gebirges an der kolumbianisch-venezolanischen Grenze unterwegs. Der Biologe und Ornithologe Diego Calderón Franco führt uns durch ein Gebiet, das bis vor einigen Jahren schwer zugänglich war. Im Schutze des Dschungels haben hier Guerillagruppen der FARC operiert und sich zurückgezogen. Heute ist die Gegend ein Hotspot für Vogeltouristen und WissenschaftlerInnen.
Wir leben in einer Art viktorianischem Zeitalter der Entdeckungen, sage ich immer. Du kannst hier in das Perijá-Gebirge fahren und eine für die Wissenschaft vollkommen neue Vogelart entdecken. Letztes Jahr habe ich an einer der größten naturwissenschaftlichen Expeditionen zusammen mit dem American Museum of Natural History teilgenommen. Dabei konnten wir feststellen, wie sich Vogelpopulationen durch Landnutzung und Klimawechsel verändert haben, welche Arten heute häufiger sind als noch vor 100 Jahren und welche nicht. Es passieren hier überall neuartige Dinge.
Novel things can happen just anywhere here. That's pretty exciting.
Kolumbien ist nach Brasilien das Land mit der größten Biodiversität der Erde. In den Anden gibt es einzigartige Hochgebirgsregionen mit Gletschern, etwas darunter wasserspeichernde Ökosysteme, die Páramos. In den tieferen Ebenen trockene Tropenwälder und sogar Wüsten. Dazu eine Pazifik- und Karibikküste. Und 42% des Landes werden von Amazonas-Regenwald bedeckt. Kolumbien führt die Liste der Länder mit der größten Anzahl an Vogelarten an und weist gleichzeitig die zweithöchste Anzahl an Amphibien und Süßwasserfischen auf. Ein Großteil dieser weitläufigen Ökosysteme sind unbesiedelt und ohne Infrastruktur. Doch genauso kompliziert und divers wie die Natur des Landes ist, ist auch dessen politische Situation. Der jahrzehntelange Bürgerkrieg zwischen linken Guerillas, der Regierung und rechten Paramilitärs zermürbte das Land. Im Schatten dieses Konflikts stiegen in den 80er Jahren brutale Drogenkartelle als weitere Macht auf. Das traurige Ergebnis: über 200.000 Tote und rund 6 Millionen Binnenvertriebene. Und auch die Natur spürte den Konflikt. Bombenanschläge auf Ölpipelines, Besprühung von Coca-Plantagen mit Glyphosat, chemische Verschmutzung durch illegalen Bergbau. Das Friedensabkommen der Regierung mit der FARC-Guerilla im Jahr 2016 sollte eine Zeitenwende werden.
The Norwegian Nobel Committee has decided.
Das Nobelpreiskomitee hat entschieden, den Friedensnobelpreis 2016 an den kolumbianischen Präsidenten Juan Manuel Santos zu vergeben, für seine Bemühungen, den 50-jährigen Bürgerkrieg in dem Land zu beenden.
Doch die Hoffnung, der Druck auf die Umwelt werde nach dem Waffenstillstand geringer, hat sich nicht erfüllt. Im Gegenteil.
Wir sehen, dass es nach 2016 zu einer deutlichen Zunahme von Entwaldung gekommen ist, die dann je nach Jahr ein wenig schwankt, aber deutlich über dem Niveau von den Jahren vor dem Abschluss des Friedensprozesses sind. Das hat auch mit dem Coca-Boom zu tun, wo eben entsprechend gerodet wird.
Stefan Peters ist Professor für Friedensforschung an der Justus-Liebig-Universität Gießen und Direktor des Deutsch-Kolumbianischen Friedensinstitut CAPAS mit Sitz in Bogotá. Sein Institut beobachtet die Entwicklung mit Sorge. Dabei waren nach dem Friedensvertrag die Voraussetzungen für erfolgreichen Naturschutz eigentlich gut. Viele Gebiete des Landes waren während des Bürgerkriegs schwer zugänglich und dadurch vor wirtschaftlicher Ausbeutung geschützt. In den Jahren von 2000 bis 2015 hatte Kolumbien, nach offiziellen Statistiken, die niedrigste Entwaldungsrate in Lateinamerika. Das änderte sich mit dem lang ersehnten Friedensschluss. Auch viele WissenschaftlerInnen entdeckten die entlegenen Regionen, die vorher von der Außenwelt weitgehend abgeschnitten waren.
When the peace agreement was signed, there was a kind of happiness.
Als das Friedensabkommen unterzeichnet wurde, herrschte in der gesamten wissenschaftlichen Community eine Art Glücksgefühl. Nicht nur wegen des Friedens an sich, sondern auch, weil wir endlich Zugang zu neuen Regionen bekamen, wie zum Beispiel Kakheta oder Meta. Das war großartig. Wir haben nicht nur neue Arten entdeckt, sondern auch Beobachtungsflächen anlegen können. Das hat die Biodiversitätsforschung enorm vorangebracht.
And this in turn had of course a great impact on our research. In general, on biodiversity research.
Nicola Clerici ist Professor für Ökologie an der kolumbianischen Universidad del Rosario in Bogotá. Die Regionen, die Clerici erwähnt, befinden sich im Südosten des Landes, zwischen dem Andenhochland und dem Amazonastiefland, in dem sich drei nationale Naturschutzparks befinden und in dem bewaffnete Akteure jahrzehntelang präsent waren. Etwa ein Drittel des Landes öffnete sich laut Clerici nach dem Friedensvertrag für die Wissenschaft. Ein Land, in dem mittlerweile 80% der Bevölkerung in den vier größten Städten wohnt, entdeckte sich selbst wieder, sagt die Biologin Brigitte Baptiste. Sie war 8 Jahre Direktorin des Humboldt-Instituts in Bogotá und leitet heute die Ian Business School, eine Privatuniversität, die sich auf nachhaltiges Unternehmertum spezialisiert.
And that was the time. When I became director of Humboldt Institute.
Das war auch die Zeit, als ich Direktorin des Humboldt-Instituts wurde. Nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens begannen wir in der Wissenschaft, unsere Rückkehr ins Feld zu planen, mit neuen Forschungsprojekten und Expeditionen. Und das war sehr wichtig für Kolumbien. Wir haben viele Dokumentarfilme über die biologische Vielfalt gedreht. Und jeder spürte eine gewisse Erleichterung gegenüber der Vergangenheit.
From the past.
In der Vergangenheit, in den 90ern und Anfang der 2000er Jahre, mieden WissenschaftlerInnen wie Baptiste die ländlichen Gebiete. Viele zogen sogar ins Ausland, um der Gewalt der rechten und linken Milizen zu entgehen. Andere, wie Diego Calderón, die weiter ihren Forschungen nachgingen, mussten damit rechnen, zwischen die Fronten zu geraten.
This area was cool, this area was nice, was okay. But actually the factor was like being on the wrong place on the wrong moment.
Die Situation schien in der Gegend okay zu sein, aber wir waren einfach am falschen Ort zur falschen Zeit, als wir auf die 41. Front der FARC-Guerilla hier in den Bergen getroffen sind. Und sie sahen unsere GPS-Geräte und Ferngläser und fühlten sich bedroht. Sie dachten, Mist, die sind doch bestimmt Paramilitärs. Nun, zu der Zeit konnte zu jeder Zeit alles Mögliche passieren in Kolumbien. Das wussten wir.
So, at the time, anything could happen anywhere in Colombia. So we knew that.
Diego war 2004 ein junger Biologiestudent und auf der Suche nach einer ausgestorben geglaubten Kolibriart im Perijá-Gebirge unterwegs, dort, wo er heute Vogeltouren unternimmt, als er auf eine Guerilla-Gruppe traf und für 88 Tage in Geiselhaft geriet. Gelderpressung durch Entführungen waren gängige Praxis. Auch Diegos Eltern zahlten Lösegeld. In den folgenden Jahren mied er das Gebiet rund um das Perijá-Gebirge für seine Forschung.
Mostly the conflict prevented people going into many places.
Der Konflikt hielt die Menschen in vielen Fällen davon ab, an bestimmte Orte zu gehen, zumindest im Amazonasgebiet. Aber das galt auch für die Chocó-Region, San Lucas oder für das Perijá-Gebirge. Wo auch Investoren, ländliche Entwicklungsprogramme oder andere Unternehmen ihr Kapital nicht wirklich riskieren konnten oder wollten, weil die Lage sehr instabil war und es schwer abzusehen war, ob ein Projekt in der Zukunft gut laufen würde.
Die Biologin Brigitte Baptiste ist nicht nur eine der prominentesten umweltpolitischen Stimmen Kolumbiens. Als bekannteste Transfrau des Landes gilt sie auch als ein Symbol für den gesellschaftlichen und ökologischen Wandel. Als das große ökologische Experiment bezeichnete Baptiste die Zeit direkt nach dem Friedensvertrag. Naturschutz und Wirtschaft sollten sich Hand in Hand entwickeln.
There was a couple of years where we talked that the
Einige Jahre haben wir geglaubt, dass Forschung auf Basis biologischer Vielfalt und der lebenden Ressourcen Möglichkeiten für neues Unternehmertum und neue Geschäftszweige schaffen könnte, ganz nach dem Leitbild der Green Economy, die den ländlichen Gemeinden ermöglicht, neue Märkte zu erschließen und vom Coca-Problem wegzukommen.
And to get out from the Coca problem.
Das war auch die Hoffnung der politischen Elite, die den Vertrag ausgehandelt hatte. Von dem Friedensprozess sollten vor allem die ländlichen Regionen profitieren. Es sollten neue wirtschaftliche Perspektiven entwickelt werden. Denn Frieden muss auch finanziert werden. Gleichzeitig wollte die Regierung aber auch den Schutz der natürlichen Ressourcen verbessern. In seiner Nobelpreis-Dankesrede in Oslo 2016 zeichnete Präsident Juan Manuel Santos die Vision einer positiven wirtschaftlichen Zukunft im Einklang mit der Natur.
Qué bueno poder decir que el fin del conflicto en Colombia.
Wie gut sagen zu können, dass das Ende des Konflikts in Kolumbien dem Land mit der größten Artenvielfalt der Welt pro Quadratkilometer in Zukunft einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten wird. Durch den Ersatz von illegalen durch legale Anbauprodukte wird die Abholzung für den Coca-Anbau zurückgehen. Außerdem werden nicht mehr Millionen von Barrel Öl durch Angriffe auf die Ölanlagen in unsere Flüsse und Meere gelangen.
Die arme Landbevölkerung setzte große Hoffnungen auf den neuen Präsidenten. Sie hatte am stärksten unter den kriegerischen Auseinandersetzungen gelitten und hoffte auf neue wirtschaftliche Perspektiven. Und auch die ehemaligen GuerillakämpferInnen mussten integriert werden. Neue Jobs sollten geschaffen werden. Die Regierung setzte auf Unternehmen, die bereit waren, in den früher kaum zugänglichen Regionen zu investieren. Der Friedensvertrag gab da eine klare Richtung vor. Man sprach sogar von einem Pax Neoliberal, einem neoliberalen Frieden. Der Markt sollte alles regeln. Doch es entstand ein Regelvakuum.
But it is also a matter of fact that FARC was also the environmental authority in several regions.
Die FARC-Guerilla hat in einigen Regionen die Hoheit über die Natur. Es war zum Beispiel verboten, zu jagen, zu fischen oder Wälder abzuholzen. Sie hatte eine Art Regulationsfunktion. Und das ist das Problem, das jetzt mit dem Ausstieg der FARC und der Abwesenheit des Staates in einigen Regionen besteht. Illegalen Akteuren sind keine Grenzen gesetzt.
They don't have limits.
Die FARC hatte die Entwaldung nur bedingt aus Gründen des Umweltschutzes begrenzt. Der Dschungel war ihr Schutz- und Rückzugsgebiet. Und die Guerilla-Armeen beschützten die Drogenkartelle und die Coca-Plantagen. Sie verdienten am Drogenhandel. Es war ein brutales, aber jahrzehntelang funktionierendes System, das mit dem Friedensvertrag endete. Die FARC löste sich auf. Aber statt des Staates übernahmen kleinere bewaffnete Milizen und ehemalige Guerillagruppen die Kontrolle in diesen Gebieten und machten gemeinsame Sache mit den Drogenkartellen. Diese Regionen weisen oft eine besonders schlechte Infrastruktur auf. Es gibt wenige Straßen, nur kleine Siedlungen, kaum Polizei oder andere staatliche Stellen. Ein guter Nährboden für kriminelle Banden und ihre illegalen Aktivitäten. Da niemand kontrolliert, roden sie Naturschutzgebiete für den Coca-Anbau, vergiften ganze Ökosysteme durch den Einsatz von Chemikalien bei der Herstellung der Coca-Paste, einem Kokain-Vorprodukt. Den wenigen Kleinbauern bleibt meist keine Wahl. Entweder sie beugen sich dem Druck der Milizen und Kartelle und machen mit, oder sie werden vertrieben oder ermordet.
Mit etwa 25.000 Hektar verzeichnet die Region Putumayo-Caquetá die drittgrößte Coca-Anbaufläche des Landes. Mit Grenzen zu Ecuador und Peru führen hier wichtige Routen des Drogenhandels lang. Und die Nationalparks sind Hotspots der Entwaldung.
Bueno, mi nombre es Lía Valero. Yo soy periodista y fotógrafa independiente en Colombia.
Ich treffe mich mit der kolumbianischen Fotografin und Journalistin Lía Valero. Sie hat für uns im Departamento Putumayo recherchiert, in der die lückenhafte Umsetzung des Friedensabkommens deutlich zu spüren ist. Für Fremde, vor allem für JournalistInnen, kann ein Aufenthalt ohne Schutz durch die lokale Bevölkerung lebensgefährlich werden. Von der Stadt Puerto Asís fährt Lía zusammen mit dem Ortsvorsteher Santiago eine Stunde lang über Wasserwege und schlammige Pisten in seine Gemeinde, wo er als Kleinbauer mit seiner Familie lebt.
Uno va hasta la como el borde del río, donde está el río Putumayo, en moto y después tienes que cruzar en una lancha fabricada por la comunidad.
Aus Angst vor Repressalien möchte der Mann anonym bleiben. Wir nennen ihn deshalb Santiago. Durch den Dschungel und vorbei an vereinzelten Plantagen erzählt Santiago auf der Überfahrt mit dem Motorrad, wie die Gemeinde mit dem Geld aus dem Coca-Anbau eine Flussfähre und Straßen gebaut und saniert hat. Eine Aufgabe, die eigentlich der Staat übernehmen sollte. Denn über diese Straßen transportieren die Bauern auch legale Agrarprodukte wie Mais, Bananen oder Acai von den Feldern auf die großen Märkte. Und diese Art von Wirtschaft sollte laut Friedensvertrag gefördert werden. Doch nach wie vor bauen Bauern wie Santiago Coca an. Denn dadurch können sie ein größeres und stabileres Einkommen erzielen, sagt Santiago.
La gente fue transitándose a los cultivos de coca, fueron ofreciéndole los grupos.
Illegale bewaffnete Gruppen und Drogenhändler boten den Leuten die Coca-Pflanzen an, sagten, das sei eine wirtschaftliche Chance. Und die Menschen sahen, dass es sehr einfach war, diese Ernte zu vermarkten und zu transportieren, und vernachlässigten die Landwirtschaft. Die Erträge aus der Landwirtschaft dienen dem Eigenbedarf, und illegale Pflanzen werden vor allem für Gewinn angebaut.
Los cultivos ilícitos que brindan mayor economía.
Bauern wie Santiago waren bereit, aus dem Coca-Anbau auszusteigen und auf legale landwirtschaftliche Produkte zu setzen, in der Hoffnung, dass die Regierung und das Friedensabkommen ihnen dabei helfen würden.
Eine Weile kehrte hier Ruhe ein, nachdem die FARC-Kämpfer ihre Waffen ablegten. Die Regierung hat sich aber nicht wie versprochen auf das Gebiet hier konzentriert. Sie hat den Substitutionsplan vernachlässigt und nicht die entsprechenden Investitionen getätigt. Zudem kehrten andere illegale Gruppierungen zurück und mit ihnen das gleiche Chaos, was wir zuvor hatten. Viele Menschen kehrten zum Coca-Anbau zurück, weil die Regierung nicht die Investitionen tätigte, die sie in den Gebieten tätigen wollte.
Präsenz zeigte der Staat allenfalls durch sein Militär und weniger durch wirtschaftliche Hilfen für die Landbevölkerung. Gelegentlich werden sogenannte Cocinas, also Coca-Küchen, in die Luft gejagt, wie die Journalistin Lia Valero miterleben konnte. Die Militärausgaben gehören auch 6 Jahre nach Unterzeichnung des Friedensabkommens zu den höchsten in Südamerika, während das öffentliche Bildungswesen chronisch unterfinanziert bleibt.
Mit dem Kampf gegen den Coca-Anbau wollte die Regierung auch die Natur schützen und alternativen Agraranbau unterstützen. Mithilfe des nationalen Substitutionsprogramms sollten Bauern einen finanziellen Ausgleich bekommen, wenn sie freiwillig ihre Coca-Plantagen aufgeben und legal ihren Lebensunterhalt bestreiten. Viele Bauern beteiligten sich an dem Programm, vernichteten ihre Coca-Plantagen. Doch die versprochenen monatlichen Subventionen in Höhe von 300 US-Dollar kamen nur zur Hälfte und bei manchen Familien gar nicht an. So heißt es in einem Bericht des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung. Die Regierung des rechtskonservativen Staatspräsidenten Ivan Duque, der auf den gemäßigteren Juan Manuel Santos gefolgt war, behauptete, es gebe nicht genug Geld, um die Landwirte effektiver zu entschädigen. Aus Frust und durch den bewaffneten Druck der Narcos pflanzten die Bauern jetzt wieder verstärkt Coca an und rodeten noch mehr Wald, sagt Nicola Clerici.
The ecological issue were tackled.
Die ökologischen Probleme werden mit dem Friedensabkommen benannt, aber die Umsetzung ist eine andere Sache. Vor allem, weil die derzeitige konservative Regierung in Kolumbien keine klare Vision für die Umsetzung des Friedensprozesses hat. Tatsächlich war die Partei des derzeitigen Präsidenten Ivan Duque während des Referendums 2016 gegen die Unterzeichnung des Friedensabkommens. Es sind dieselben Leute und ich sehe von ihnen keine großen Bemühungen, alle Punkte des Abkommens zu verwirklichen.
Die sozialen und die ökologischen Folgen dieses Versagens sind erschreckend. Große Flächen wurden verwüstet. Das haben Nicola Clerici und sein Forscherteam auf Satellitenbildern nachgewiesen.
Wir haben es mit einem deutlichen Anstieg der Abholzung zu tun, sowohl in den Nationalparks als auch in den Pufferzonen um sie herum, die sehr wichtig sind, weil sie den Druck auf die Ökosysteme etwas ausgleichen können.
In den Nationalparks wuchs die entwaldete Fläche in den ersten 3 Jahren nach 2016 um 177%. Alleine 2017 wurde Wald in der Größe von 300.000 Fußballfeldern unwiederbringlich zerstört. Der Coca-Anbau erreichte eine Rekordhöhe. Auf der ständig aktualisierten Karte des Projektes Global Forest Watch ziehen sich die roten Flecken der kürzlichen Entwaldungen wie ein Hautausschlag über Kolumbien. Das liege aber leider nicht nur am wachsenden Coca-Anbau, meinen die Expertinnen und Experten. Wie in Brasilien wird auch in Kolumbien die sogenannte Agrargrenze immer weiter verschoben. Große Flächen werden für die Rinderzucht gerodet. Das geschieht meist illegal und hat verheerende Folgen.
Rinderzucht und umweltschädliche Landwirtschaft verschmutzen Wasser und vergiften den Boden. Die Viehzucht der Großgrundbesitzer ist Mitauslöser des Konflikts und zerstört schon seit mehr als 100 Jahren die Natur.
Dazu kommen dann auch andere Aspekte, die wir in der Diskussion in Lateinamerika und auch weltweit in den letzten Jahren unter dem Stichwort Extraktivismus kennen. Etwa die Frage von Bergbau, wofür dann eben auch gerodet wird. Das kann auch oder ist es auch in Kolumbien in Teilen. Die Frage von Erdölförderung, also alle die Rohstoffausbeutung. Wir müssen auch von Palmöl sprechen.
In den letzten Jahren wurde die Rohstoffförderung ausgeweitet. Auch in Regionen mit geschützten Ökosystemen. Im April 2022 bot der kolumbianische Präsident Iván Duque an, dass er die Öl- und Kohleförderung hochfahren könnte, um die Energiekrise zu mildern, die durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ausgelöst wurde. 4 Jahre zuvor, kurz nach seiner Wahl, klang das noch anders. Damals schwärmte er von Ökotourismus und Naturschutz.
Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Akteur. Es gab direkt nach dem Friedensabkommen einen enormen Anstieg der ökotouristischen Aktivitäten in ganz Kolumbien. Dann kam 2020 die Covid-Pandemie. Aber es gibt noch immer ein riesiges Potenzial. Nicht nur für den internationalen Markt, sondern auch für den nationalen Markt. Es ist auf jeden Fall ein Weg, den man gehen kann. Und es ist eine Win-Win-Situation, in der die lokale Bevölkerung etwas Geld verdienen kann und gleichzeitig die Umwelt und die biologische Vielfalt schützt. Es handelt sich also definitiv um einen Schlüsselfaktor für die Zukunft.
Nach 2016 sowie nach dem Pandemiejahr 2021 war der Naturtourismus einer der Wirtschaftsmotoren im Land. Viele sehen darin eine Chance, die ländlichen Regionen zu entwickeln und gleichzeitig natürliche Ressourcen zu schützen. Auch ehemalige FARC-KämpferInnen sind im Tourismus aktiv.
Bueno, me trae muchos recuerdos la Chirosifia Lanceolata, que es el saltarín coludo, su nombre común.
Der Lanzettenschwanzpieper ist mein Lieblingsvogel. Ich erinnere mich sehr gut. Es war das erste Mal, als ich zusammen mit Diego Calderón hier in der Nähe Vögel beobachtet habe. Und es hat mich so sehr bewegt, als dieser Vogel auftauchte und Diego mit diesem Vogel interagierte, ja spielte. Und ich mit einem Fernglas alle seine Bewegungen beobachten konnte.
Como la primera vez que enfoqué bien con un binocular y que le miraba todos sus movimientos, entonces eso.
Sandra, die unter ihrem Kampfnamen Cecilia 18 Jahre als FARC-Kämpferin im Dschungel lebte, wohnt heute mit ihrem Mann und ihrem einjährigen Sohn in Tierra Grata, einer von 24 Wiedereingliederungszonen für ehemalige Guerilleros. Mit anderen BewohnerInnen hat sie das Ökotouristenbüro Tierra Grata Ecotours ins Leben gerufen, das unter anderem Vogeltouren im Perijá-Gebirge anbietet.
Wenn Menschen hierher zur Vogelbeobachtung kommen, bedeutet das für uns als Tourenanbieter nicht nur ein wirtschaftliches Einkommen, sondern es ist auch ein Mittel zur sozialen Entwicklung, zur Friedensbildung. Dass Diego unter dem Vorwand der Vogelbeobachtung an den Ort zurückgekommen ist, wo er einst entführt wurde, um uns in unserem Vorhaben zu unterstützen, ist auch ein Zeichen der Vergebung und Versöhnung. Und das ist es, was uns jetzt verbindet.
Auch in Tierra Grata kommen die staatlichen Gelder nur unzureichend an. Man sieht das an den maroden Wohnbaracken. Trotzdem gilt es als Beispiel für ein gelungenes Projekt, wo die Menschen weitgehend in Frieden leben.
No me confundas con el que saquea, soy el que marcha. No me confundas con el que quema, soy el que canta. Amante de la justicia, cual Quijote de la Mancha, y preparado para gritarlo, así me duela la garganta.
Doch solche Beispiele sind die Ausnahme. Ein breiter Aufschwung in den ländlichen Gebieten ist nicht in Sicht. Und das hat vor allem einen Grund: die extrem ungleiche Verteilung des Landes. 1% der großen Farmen besitzt 81% der landwirtschaftlichen Fläche. Die restlichen 99% teilen sich die restlichen knapp 20%. Zwar hatten sich Regierung und Guerilla im Friedensvertrag auf eine grundlegende Landreform verständigt, passiert ist bislang aber nichts. In kaum einem anderen Land Lateinamerikas sind die Einkommen so ungleich verteilt wie in Kolumbien. Besonders afrokolumbianische und indigene Menschen sind sozial abgehängt. Demgegenüber steht eine kleine, reiche Oberschicht, die auch noch sehr wenig Steuern zahlt.
Auf der anderen Seite muss man aber auch durchaus konstatieren, dass es teilweise an politischem Willen fehlt, etwa die Frage der Reform der ländlichen Entwicklung auch in allen ihren Aspekten entsprechend umzusetzen. Damit hängt auch zusammen, dass hier gegebenenfalls auch Privilegien angetastet oder Privilegien in Frage gestellt werden, etwa von denjenigen, die extrem große Flächen von Land besitzen, Großgrundbesitzer. Und hier es natürlich auch durchaus mächtige Interessen gibt, die einer, sagen wir, weniger ungleichen Landverteilung entgegenstehen. Das heißt, man könnte ja auch darüber nachdenken und auf die ketzerische Idee kommen, dass vielleicht diejenigen, die sehr hohe Einkommen, Vermögen haben, auch einen Teil beitragen müssten und dann eben etwa über eine entsprechende Anpassung des Steuersystems nachdenken.
Auch wird immer wieder ein landesweites Kataster gefordert, in dem der Landbesitz genau abgebildet wird. Dadurch könnten auch illegale Landnahmen besser verfolgt werden. Durch die Corona-Pandemie hat sich die Lage noch verschärft. Die Ungleichheit ist weiter gewachsen. Rodungen haben zugenommen, der Staat ist in den ländlichen Gebieten noch weniger präsent als vorher. Ein grundlegender Politikwechsel sei nötig, sagen UmweltschützerInnen und WissenschaftlerInnen wie Brigitte Baptiste und Nicola Clerici.
And unless the next government can recover.
Wenn es der nächsten Regierung nicht gelingt, die Kontrolle über die Gebiete zurückzugewinnen, werden wir Zeuge einer riesigen Abholzung und sogar der Zerstörung einiger der wichtigsten Schutzgebiete durch die Drogenbarone, die sich mit unserem kulturellen Schatz wie die Taliban in Afghanistan verhalten.
Ich hoffe, dass es mit den Neuwahlen einen Wandel geben wird, um dieses Friedensabkommen zu stärken, um das umzusetzen, was eigentlich geschrieben wurde.
Stefan Peters vom Deutsch-Kolumbianischen Friedensinstitut CAPAS ist da skeptischer. In Kolumbien sei ein gewaltsamer Frieden entstanden, vor allem in den ländlichen Gebieten, wo der Staat kaum präsent sei. Dort dominieren Drogenkartelle, Dissidenten der FARC-Guerilla und andere bewaffnete Gruppen, die die Kleinbauern zum Drogenanbau zwingen. Und die Rinderfarmen der Großgrundbesitzer fressen sich immer weiter in den Regenwald hinein. Naturschützer und Indigene, die sich gegen diese Prozesse wehren, werden verschleppt und ermordet.
Die Aussichten für einen dauerhaften Frieden und eine nachhaltige wirtschaftliche und ökologische Entwicklung in Kolumbien scheinen nicht besonders gut. Das weiß auch der Ornithologe Diego Calderón. Doch das ökologische Erbe des Landes, das ein Schatz für die ganze Menschheit sei, könne auch in schwierigsten Situationen immer wieder Hoffnung geben, sagt er.
Oh, I mean, the birding you can do here, sitting and looking around, like these 10 meters and those 10 meters, you can see.
Du kannst hier einfach sitzen und wenn du einige Zeit still und reglos bist, kannst du aus nächster Nähe Vögel beobachten. In Gefangenschaft habe ich das auch getan, weil ich konnte mich ja nicht frei bewegen. Also habe ich mich nur auf meine Augen und mein Gehör verlassen. Die Beobachtung der Vögel und die Natur haben mir damals das Leben gerettet.
Friedensprozess in Kolumbien, der geplatzte Umwelttraum. Das war ein Feature von Martina Weber und Jochen Dreyer. Die Redaktion hatte Gerhard Schröder, die Regie Frank Mehrfurth. An der Technik saß Thomas Monnerjan, es sprachen Martina Weber und Timo Weißschnur.